Hören Sie nun Pastor Lambert Greer.
In Apostelgeschichte Kapitel 1 und in Vers 3 spricht er von Jesus Christus, den zu diesem Zeitpunkt auferstandenen Jesus Christus. Das heißt hier, Apostelgeschichte 1, Vers 3, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und so machte Christus es sehr deutlich, dass sie dableiben sollten, und offensichtlich näherte sich der Pfingsttag. Und am Pfingsttag, der für jeden von uns eine große Bedeutung hat, möchte ich heute also einen Aspekt beleuchten, einen Aspekt dieses Tages, der tatsächlich eine interessante Offenbarung war, nicht nur für die Diener Gottes, sondern auch in vielerlei Hinsicht für die jüdische Gemeinschaft dieser Zeit. Wir lesen Kapitel 2 und Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es war also nicht ein vorübergehendes Aufbrausen von Wind, sondern es erfüllte das ganze Haus. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Jeder von ihnen, jeder Einzelne hatte also diese Art von einer feurigen Zunge über ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Nun, wenn wir weiterlesen, war dies ein beeindruckendes Zeugnis für alle Anwesenden. Und es wurde sehr öffentlich und es wurde zu einem Gesprächsthema. Und es ging weiter und führte zu der Gründung der Kirche Gottes. Und während dies stattfand, lesen wir in Apostelgeschichte 23 und Vers 8, dass es eine jüdische Gruppierung gab, die der Sadduzäer, dass dies ein unglaublicher Schock für sie war. Sie konnten es nicht glauben. Beachten Sie Apostelgeschichte 23 und Vers 8. Paulus befand sich hier in einem Kreuzfeuer verschiedener Anschuldigungen und die Anwesenden waren gespalten und er nutzte diese Spaltung. Und in dieser Spaltung ging es um die Lehre, um das Verständnis. Wir lesen ab Vers 7, Apostelgeschichte 23, Vers 7. Als er aber das sagte, brach ein Streit aus zwischen Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Denn er hatte gesagt, Vers 6, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Er richtete den Fokus auf diese Tatsache und das war seine Hoffnung. Und wir lesen davon weiter in Kapitel 24, wo er öffentlich darüber spricht. Das Problem hier aber und der Grund für die Spaltung war, Vers 8, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch, und beachten Sie dies, noch Engel, noch Geist. Sie leugneten also nicht nur die Verheißung der Auferstehung, sondern sie leugneten auch die Existenz einer Geistwelt. Und eines der Dinge, die Gott uns sehr bewusst macht, und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, ist, dass es eine Geistwelt gibt. Und im Epheserbrief lesen wir, dass dies eine Welt ist, die wir nicht ignorieren können. Epheser 2 und Verse 2 und 3, dort sagt Gott, Epheser 2, Verse 2 und 3, dass er uns herausgebracht hat aus dem Einfluss eines bösen Geistwesens. Epheser 2, Vers 2, hier heißt es, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Vers 4, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott hat uns also herausberufen, hat uns abgesondert von dieser Welt. Und es ist wichtig, wenn wir über unsere Berufung nachdenken, wir sind aus einem geistlichen Einfluss herausberufen worden. Im Epheserbrief in Kapitel 6 sagt Paulus zum Abschluss seines Briefes an die Gemeinde in Ephesus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. Und er sagt, das, was uns stärkt, ist, dass die Lenden umgürtet sind mit Wahrheit, dass der Panzer der Gerechtigkeit angezogen ist, und dass wir beschut sind an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und es ist interessant, er sagt uns auch, dass Gott uns ausgerüstet hat, um gegen die geistlichen Einflüsse der Welt zu bestehen. Und wenn wir die Welt um uns betrachten, sehen wir Satans Einfluss und den Niedergang der Gesellschaft. Es scheint, als würde sich alles beschleunigen, und in vielerlei Hinsicht stärkt es uns, zu erkennen, was wir haben. Aber ich denke, es sollte uns auch helfen, im geistlichen Sinne zu verstehen, wie wir wirkungsvoller werden in unserer Berufung und in der Reaktion auf das, was Gott gegeben hat, was wir damit machen. Beachten Sie auch Epheser Kapitel 2 und Vers 4. Epheser Kapitel 2 und Vers 4. Und wir beginnen jetzt dort, wo ich vorher aufgehört habe. Epheser 2, Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Gott hat also buchstäblich eine andere Umgebung für uns geschaffen und ergibt sie uns. Er gibt uns dann einen neuen Leib, einen geistlichen Leib. Seine Diener waren sich dessen wirklich bewusst, dass der Unterschied darin bestand, dass jetzt in ihnen innewohnend der Geist Gottes war. Wir lesen das auch in Apostelgeschichte Kapitel 2, wenn wir das aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 37. Denn die Reaktion auf das, was Gott getan hatte, war eine Überzeugung, dass es vielen Menschen durchs Herz ging, als sie hörten, was Gottes Diener vom Heiligen Geist geleitet ihnen sagten, als ihnen erklärt wurde, was geschehen war. Und so heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 37, als sie aber das hörten, aufgrund dessen, was die Diener Gottes ihnen in Vers 36 gesagt hatten, wo es hieß, so wisset nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Dann Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Es war also eine Verheißung einer Gabe, von der Jesus Christus sprach. Und das ist eine Verheißung, von der die Bibel sagt, Vers 39, euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Und während wir in diesem Jahr Gottes heilige Tage feiern, wissen wir, dass wir auch durch die heiligen Tage im Herbst geführt werden und natürlich erkennen wir am achten Tag, dem letzten großen Tag, dass Gottes Liebe und diese Berufung, die Zugang zu Gottes heiligem Geist gewährt, dass diese Verheißung für alle erfüllt sein wird. Für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Die Verheißung ist, dass Gottes Geist in uns lebt. Und diese Verheißung verändert unser Leben völlig, wenn wir sie nutzen und verstehen, wie Gott in unserem Leben wirkt. Und das ist mein Fokus heute, dass wir verstehen, wie Gott in uns wirkt und dass wir das wirklich nutzen. Weil wir sind, wie wir sind, aus Fleisch und Blut. Wir sind physische Menschen, brauchen Nahrung, brauchen Luft. Wir müssen nachts schlafen und können müde werden. Und wenn wir älter werden, beginnen wir Schmerzen zu haben. Und manchmal haben sogar jüngere Mitglieder gesundheitliche Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Mit anderen Worten, wir leben in einer Welt, in der wir in vielerlei Hinsicht den Auswirkungen des Einflusses des Satans ausgesetzt sind. Wir sind den Folgen der Sünde ausgesetzt und wir sind nicht immun dagegen. Wir leben in dieser Welt, kommen oft mit ihr in Kontakt, aber wir sollten von diesen Erfahrungen motiviert sein. Aber wir sollten motiviert sein, nicht so sehr körperlich, sondern geistlich zu verstehen, was Gott tut. Denn was Gott tut, ist geistlich und er wird das Physische nicht aufrechterhalten. Beachten Sie im Korintherbrief, in 2. Korinther, Kapitel 4, hier schrieb der Apostel Paulus eine sehr einfache, aber sehr direkte Aussage über das Physische, das, was wir sehen. Und es ist erstaunlich, was wir inzwischen sehen können. Wir beginnen, das Universum zu betrachten und wir erkennen, dass die Sterne des Himmels wirklich wie der Sand des Meeres sind. Es sind weit mehr Sterne, als der Mensch je erwartet hätte zu sehen. Wenn wir mit den Werkzeugen betrachten, die wir inzwischen haben, sehen wir nicht nur den großen und ausgedehnten Raum des Universums, die Sterne am Himmel, die wir nachts sehen, sondern sogar die Struktur unseres Körpers. Ich finde es sehr interessant und habe auch ein Video auf YouTube gesehen und mehrere Seiten darüber und auch darüber gelesen. Der menschliche Körper hat ungefähr, basierend auf wissenschaftlichen Schätzungen, 30 Billionen Zellen. Aber in jeder Zelle haben sie DNA. Und Sie haben wahrscheinlich Bilder davon gesehen. Manchmal sieht sie aus wie eine Spirale und man sieht die verschiedenen Linien, die darüber gezogen sind, weil die DNA in gewissem Sinne den Code unseres Körpers trägt. Wer wir sind, physisch gesehen. Und was wir nicht erkennen, ist, dass in jeder Zelle in einer sehr engen Spule gewickelt, wenn Sie es in Zeichnungen dargestellt sehen, sehen Sie einfach nur Linien. Aber manchmal sieht man auch gepostet, wie das Ergebnis ist, wenn man eine extreme Vergrößerung dieses Bildes betrachtet, wo Sie diese Spule betrachten und auseinanderziehen. Und dann sieht sie aus wie ein fusseliger Faden. Aber wenn man die DNA einer Zelle nimmt und sie ausstreckt, dann ist sie tatsächlich mehr als 2 Meter lang. Und doch ist alles nur physisch. Es ist etwas, was wir doch noch mit den Augen sehen können. Wenn Sie die Zellen Ihres Körpers nehmen, die Zellen eines Durchschnittskörpers, und ich bin mir nicht sicher, ob das durch Größe oder Gewicht bestimmt wurde, aber was ich gelesen habe, ist, dass der durchschnittliche menschliche Körper etwa 30 Billionen Zellen hat. Und wenn Sie das nehmen und multiplizieren, 2 Meter mal 30 Billionen, so lange ist die DNA in unserem Körper. Alle DNA eines durchschnittlichen Körpers hätte also die Länge für jeden einzelnen von uns von 50 Milliarden Kilometern. Das ist kaum vorstellbar. Manchmal wird es damit dargestellt, wie lange es dauern würde, zum Pluto zu reisen. Und man versucht es auf diese Weise zu veranschaulichen, aber selbst das ist für unseren Verstand kaum zu begreifen. Und so lernen wir, selbst in diesen Dingen noch, aber es ist dennoch alles physisch. Das Physische ist ein Werkzeug, das Gott benutzt. Wir lesen hier in 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 18, hier heißt es: Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist ein Teil dessen, worauf ich heute hinaus will. Dass wir sorgfältig darauf achten, was wir sehen und worauf wir uns konzentrieren. Auf das Unsichtbare. Denn unser Fokus sollte auf geistlichen Dingen sein, auf Dingen, die Bezug zu unserer Erlösung haben, Bezug zu unserem Verständnis der Dinge, die uns gelehrt werden. Wir müssen auf die geistlichen Dinge schauen, Geschwister, weil sie unser Leben betreffen und unser Herz, wer wir sind, den inneren Menschen. Den Menschen, der buchstäblich durch den Geist Gottes aufgebaut wird, wie Gott es beschreibt, wenn wir uns ihm unterordnen und wenn wir seinen Geist in uns als eine neue Schöpfung betrachten. Denn es heißt, was sichtbar ist, das ist zeitlich, also alles, was wir mit unseren Augen sehen, das ist alles vorübergehend. Und während wir Gottes heilige Tage einhalten, wissen wir, dass am Ende des 8. Tages, am Ende der 1000-jährigen Herrschaft Jesu Christi, die Zeit des Heils für die große Mehrheit von Menschen gekommen ist, die noch nie zuvor den Namen Christi gehört hatten. All dies wird am Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters zum Abschluss gebracht werden. Und die Bibel spricht von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und es macht sehr deutlich, dass das Leben, das wir jetzt haben und das Leben, das wir bekommen sollen, unterschiedlich sind. Das zukünftige Leben ist unsterblich, es ist nicht mehr vorübergehend, es ist für immer. Und dann kommt eine interessante Aussage. Das, was sichtbar ist, das ist zeitlich, also vorübergehend. Die Welt um uns herum ist vorübergehend. Die Häuser, in denen wir wohnen, unser physischer Körper, all das ist zeitlich begrenzt. Aber dann heißt es weiter, was aber unsichtbar ist, das, was wir nicht sehen, die Mächte, die Kräfte, die wir nicht sehen. Und es ist interessant, selbst diejenigen, die den Weltraum studieren, versuchen immer noch, all die Kräfte zu verstehen, die hier im Spiel sind. Vor einigen Jahren las ich auf einer NASA-Webseite, dass das, was wir messen können, nur zwischen 5 und höchstens 10% aller Energie ausmacht, die wir in unserem Weltraum haben. 90 bis 95% werden im Grunde als dunkle Materie und dunkle Energie bezeichnet. Das ist die große Mehrzahl der Kraft und Energie, die im Weltraum existiert, selbst auf physischer Ebene. Das ist dunkle Materie, das sehen wir nicht. Wir können es erkennen, wir können es an dem erkennen, was es bewirkt und was damit passiert. Und ich denke, das ist auch wichtig, um geistliche Dinge zu verstehen. Gott öffnete uns die Tür zu der Realität, dass es eine geistliche Welt gibt. Und natürlich war auch genau das für die Sadduzäer ein Problem, das zu verstehen. Ich schlage es nicht auf, aber das Predigen von der Auferstehung war für sie ein Problem, es war beunruhigend. Das können Sie in Apostelgeschichte 4 nachlesen, in den ersten Versen dieses Kapitels. Aber die Realität war, dass für Gottes Volk dieses Verständnis eröffnet wurde, dass es durch Gottes Geist geschieht. Jesus offenbarte, dass so die Welt verändert werden wird. Jeder von uns, den Gott berufen hat, wir werden Gottes Geist in uns haben. Das ist eine Zeugung. Und natürlich geschah das für Gottes Diener am Pfingsttag, für diejenigen, die damals dort waren. Und es hat sich fortgesetzt, immer und immer weiter. In der Apostelgeschichte, In Apostelgeschichte Kapitel 9 sehen wir, was Gott tut, tatsächlich durch die Berufung des Apostels Paulus. Gott brachte ihn herunter und wir sehen, wie er körperlich behandelt wurde. Und das offenbart in vielerlei Hinsicht, was passiert, wenn Gott uns buchstäblich seinen Geist gibt und uns ausgesondert hat, ein Teil des Leibes seines Sohnes, Jesus Christus, zu werden. So lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 9 und ich greife die Geschichte in Vers 17 auf. Wir lesen, wie Gott seinem Diener Hananias Anweisungen gab und dieser folgte Gottes Anweisungen. Und in Vers 17 heißt es dann, und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Mit anderen Worten, er wurde speziell aufgrund dessen, was Gott getan hatte und was mit dem Apostel geschehen war, hingesandt. Nun, was mit Saul geschehen war, wir gehen zurück in Vers 8 und wir lesen ab Vers 7, wo steht, Apostelgeschichte 9 und Vers 7, hier heißt es, die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Und die Stimme, die er hörte, kam aus einem hellen Licht, das ihm in Vers 3 vom Himmel erschien. Vers 4, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das ist wirklich der Punkt, an dem wir verstehen müssen, dies ist wirklich der Moment, wo Gott anfängt, in unserem Leben zu arbeiten. Und Saul sagte, Herr, wer bist du? Wissen Sie, manchmal unterscheiden wir das nicht wirklich, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir unabhängig davon, ob wir ein Teil der Baptistengemeinde oder der katholischen Kirche oder einer anderen Kirche waren, schon den Namen gehört haben und die Bedeutung des Namens Jesu Christi. Nun, Saul tat das auch, aber er verstand die Identität nicht. Und das ist der Punkt, den wir erkennen müssen, dass sie sicherlich auch den Namen schon gehört haben und im Fall von Saul betrachtete er die Lehre Christi als eine Irrlehre. Und er wollte ihr ein Ende setzen, und so verfolgte er Gottes Volk. Der Herr sprach zu ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in der Schlachterbibel wird hinzugefügt, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sagte, Vers 6, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und so finden wir hier, wie wir vorgelesen haben, dass diejenigen, die bei ihm waren, die Stimme hörten, aber sie sahen niemanden. Und als Saulus aufstand, Vers 8, als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Er stand auf und plötzlich war er blind. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nichts sehen und aß nicht und trank nicht, weil er ein frommer Mann war, aber von der Sekte der Pharisäer. Und so wandte er sich sofort dem Fasten zu. Er verstand aus seinem Wissen des Alten Testaments, dass dies ein Weg war, sich Gott zu nähern. Dass dies eine Möglichkeit war, sich an Gott zu wenden. Und so gehen wir zurück zu dem, wo wir vorher waren, wo Hananias Gottes Anweisung gefolgt ist. Und hier ist Saul und er sagt, Vers 17, als er die Hände auf ihn legt, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und das heißt, Vers 18, sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen. Wissen Sie, Geschwister, das ist es, was Gott tut. Sein Heiliger Geist eröffnet uns plötzlich eine völlig neue Welt. Und oft ist es Gott, die Schrift macht das sehr deutlich, besonders im Johannesevangelium, dass es Gott ist, der uns an diesen Punkt führt. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das zu verstehen, dass Gott uns an einen Punkt gebracht hat, an dem buchstäblich unser Sinn geöffnet werden kann. Das ist keine physische Veränderung, es ist eine Veränderung, die im Kopf und im Herzen stattfindet. Und was uns gegeben wird, ist Sehkraft. Die Fähigkeit, Dinge zu sehen und zu verstehen, die wir zuvor nicht klar sehen konnten. Wir haben vielleicht ein bisschen davon gewusst, haben vielleicht sogar schon begonnen, wirklich zu versuchen einzuhalten und zu üben. Und während wir das tun, denke ich, dass Gott uns ein gewisses Maß von Verständnis gibt, das zur Reue führt, aber es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr führt. Und Geschwister, von dort aus sollten wir weiter wachsen. Uns wurde eine Gabe gegeben, die uns helfen soll zu wachsen und uns zu verändern, um Gottes Kinder zu werden. Beachten wir in 1. Korinther Kapitel 2, das, was uns gegeben wird, ist Verständnis. In 1. Korinther Kapitel 2 erklärt der Apostel Paulus dies erneut und sagt uns, dass die Dinge, die wir sehen und verstehen, von Gott und der Welt, in der wir leben, ein Geheimnis sind. Vers 7, 1. Korinther 2, Vers 7, Wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeiten zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und deshalb haben uns im Laufe der Jahre Gottes Diener, Herr Armstrong, Herr Mergis und heute Herr Weston, sie alle haben uns ermutigt zu erkennen, dass Gottes Berufung erforderlich ist. Obwohl wir mit anderen sprechen und sie ermutigen können und dies sicherlich auch tun sollten, wenn sie ein Interesse haben an einem Aspekt der Wahrheit und des Glaubens, damit sie erkennen, dass Gott sie beruft und mit ihnen arbeitet, wenn sie Früchte hervorbringen. Wenn Gott uns in irgendeiner Weise benutzt, das ist gut. Es ist eine wundervolle Erfahrung, aber gleichzeitig gebraucht uns Gott nur. Und wenn wir die Gelegenheit haben, wie es die Bibel hervorhebt, sollten wir sie gut gebrauchen. Wir sollten fähig sein, über den Glauben zu sprechen, über das, was uns überzeugt hat, was nun ein Teil unseres Lebens ist. Und Geschwister, wir müssen nicht immer jede Lehre erklären und jede Frage beantworten können. Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir einfach unsere Erfahrung teilen sollen, was ein Teil unseres Lebens geworden ist, weil tatsächlich die anderen ebenfalls ihren Teil selbst lernen müssen. Sie müssen selbst lernen, wenn Gott ihnen das Verständnis öffnet. Genau das ist ja auch mit uns passiert. Beachten Sie Vers 10. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Das hat nichts mit dem Physischen zu tun, denn Gottes Absicht ist nicht, die vergängliche Welt aufrechtzuerhalten. Das hat mit Geist zu tun. Es hat mit dem zu tun, was ewig dauern wird, das, was ewig ist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Und manchmal, wenn wir Schwierigkeiten haben, etwas zu verstehen, von dem, was wir in Gottes Wort lesen, ist es so wichtig, dass wir uns an Gott wenden und ihn bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist Verständnis gibt, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns buchstäblich in gewissem Sinne inspiriert, damit wir die Tiefe seines Wortes begreifen. Oftmals habe ich in meinem eigenen Leben erlebt, dass ich Schriftstellen oft gelesen habe und plötzlich, auf einmal, erkenne ich etwas, was ich bisher noch nie gesehen hatte. Und ich weiß, dass es nicht von mir selbst erdacht wurde, denn mein Verstand sagt, das habe ich schon oft gelesen, aber auf einmal, aus welchen Gründen auch immer, erkenne ich etwas. Ob es ein Verständnis ist oder ein Aspekt davon, was Gott erklärt, manchmal ist es nur eine kleine Nuance, aber es ist immer inspirierend, wenn das passiert. So sagt es uns hier, wo wir weiterlesen, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Und dieses Niemand schließt auch uns ein, es sei denn, wir bekommen es offenbart durch den Geist Gottes. Vers 13, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Gott gab uns seinen Geist, damit wir es wissen können, damit wir es verstehen können. Das ist seine Absicht, das ist sein Ziel. Vers 13, und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das will Gott, dass wir es tun. Er möchte, dass wir in gewisser Weise die geistlichen Dinge wahrnehmen, die er uns offenbart hat, dass wir darüber nachdenken und sie verstehen. Nicht nur, dass wir darüber Bescheid wissen, sondern, Geschwister, damit wir sie wirklich verstehen. Und natürlich beginnen wir mit diesem Verständnis auch zu erkennen, wie wichtig es in jedem Bereich ist, dass unser Verständnis auch zu einem Teil unseres Lebens wird, einem Teil unserer Identität. Der Geist, den wir haben, so sagt uns die Bibel deutlich, kommt vom Vater. Beachten Sie Johannes Kapitel 15. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die das beschreiben, aber ich denke, es ist wichtig für uns, darauf hinzuweisen, in Johannes 15, Vers 26 sagt Christus, Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, und das ist eine Verheißung, die er seinen Jüngern und den Aposteln gegeben hatte, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir. Und so zeigte er ihnen hier einen Teil ihrer Verantwortung, dass sie Zeugen sein sollten und in gewisser Weise Boten der Wahrheit für ihre Mitmenschen. Aber es kommt alles vom Vater. Die Quelle von Gottes Geist ist der Vater. Eines der Dinge, die ich kenne und mit denen wir alle vertraut sind, ich möchte aber dennoch darauf hinweisen, die Bibel benutzt für Gottes Geist oftmals die Analogie von Wasser. dass Gottes Geist mit Wasser vergleichbar ist. Tatsächlich sagte Jesus in Johannes Kapitel 7, das wurde damals am letzten großen Tag des Festes gesagt, in Johannes 7, Vers 37 heißt es, Johannes Kapitel 7 und Vers 37, aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich möchte das gerne gleichsetzen mit dem, was wir lesen und was wir wissen, nämlich von den Früchten des Geistes. Beachten wir im Galaterbrief. Im Galaterbrief spricht Gott von den Früchten der beiden Einflüsse aus der Geistwelt. Ein Teil davon ist einfach unser Fleisch und die Tatsache, dass wir körperlich erschaffen sind und dass Satan der Gott dieser Welt ist und dass er Einfluss hat. Und die Bibel offenbart, dass er selbst auch sehr materialistisch denkt. Die Bibel spricht von seiner Sünde wie von einer Vielzahl von Waren oder Gütern. Und wir sehen nicht klar alle Details davon, aber im Galaterbrief Kapitel 5 beginnt es hier in Vers 16. Galater 5 und Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und die sind gegeneinander. Und natürlich spricht der Apostel Paulus davon auch im Römerbrief. Und es heißt weiter, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und er spricht zu Leuten, die Gottes Geist haben. Und ich denke oft, Geschwister, das ist etwas, was auch wir erleben. Etwas, was frustrierend ist. Es kann auch entmutigend sein. Manchmal setzen wir uns bestimmte Ziele, haben Ziele im Leben, und wir finden es manchmal sehr schwierig, die Dinge zu tun, zu denen wir inspiriert wurden. Vielleicht haben wir eine Predigt gehört und dann gehen wir nach Hause und wir denken, nun, ich werde ein paar Änderungen vornehmen. Und sie haben vielleicht eine sehr starke Absicht, das zu tun. Und tatsächlich finden wir uns dann in einem Kampf wieder, dabei auch weiterzumachen. Und so gibt es einen Krieg, der stattfindet. Und dieser Krieg, vieles davon, ist buchstäblich in unserem eigenen Fleisch. In unseren Entscheidungen, unseren Wünschen und unserem Wunsch, Dinge zu tun, die Gott gefallen. Und Paulus hat das bestätigt. Er hat das persönlich im Römerbrief bestätigt. Und er erkennt an, dass das in Bezug auf jeden von uns gilt. Und er sagte, wer vom Geist geleitet ist, ist nicht unter dem Gesetz. Mit anderen Worten, wir stehen nicht unter der Strafe des Gesetzes. Wir müssen Gott immer noch gehorchen, und es ist tatsächlich etwas, was wir uns noch ansehen werden. Denn einer der Wege, wie Gottes Geist in uns wirkt, ist die Frucht des Gehorsams. Und der Gehorsam, der in unserem Herzen, in unserem Denken und in unseren Taten geschieht, das liegt daran, dass Gottes Geist ein Teil davon ist. Lesen wir weiter, Galater 5, Vers 19. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Und ich möchte darauf hinweisen, vor vielen Jahren betonte Herr Armstrong, es gibt einen Weg des Nehmens und einen Weg des Gebens. Wenn Sie an die Früchte hier denken, sind all die Früchte, die hier beschrieben werden, durch selbstsüchtiges Verlangen motiviert. Sie sind motiviert durch den Wunsch, sich zu nehmen, was das Fleisch zu seiner Befriedigung braucht. Sei es Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn. Und wir denken vielleicht, das sind nur Emotionen. Nun, es sind Emotionen, die aus unserem Fleisch entstehen, aus uns selbst entspringen, wenn wir in Eigeninteresse handeln. Und oft sind Menschen zum Hass motiviert, nicht weil sie selbst Schaden anrichten wollen, sondern wegen der Dinge, die sich in ihren Gedanken abspielen. Die Wut, die sich aufstaut. Und manchmal nicht einmal wegen Dingen, die ihnen passiert sind. Es können auch Dinge sein, die anderen passiert sind. Man sieht Menschen, die protestieren, und wenn man mit ihnen spricht, geht es nicht um etwas, was in ihrem Leben passiert ist. Sie waren vielleicht nie persönlich unterdrückt worden, aber sie lasen von anderen und hörten von anderen, wie sie darüber sprachen, und sie sind einfach nur emotional aufgeladen, und so werden sie veranlasst zu Hass und Wut. Und daraus entstehen dann Zank, Zwietracht und Spaltungen. Und weiter Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und wenn Sie sich die Zeit nehmen und über jedes einzelne der hier aufgeführten Dinge meditieren, alles, was hier aufgelistet ist, hat eine Motivation, die das Selbst umgibt. Es geht um eine Motivation, die sich auf das Person, auf das Individuum konzentriert. Dabei geht es nicht um Fürsorge für andere, es geht nicht nach draußen, aber schauen Sie sich an, wie es ist in Bezug auf die Früchte von Gottes Geist. Beachten Sie hier, ich möchte noch das Ende von Vers 21 lesen, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Und beachten Sie auch, Und ich weiß, Herr Meredith hat uns auch oft darauf hingewiesen, wenn es davon spricht, geführt zu werden von Gottes Geist, dann ist die Betonung darauf, was wir praktizieren, das, was wir regelmäßig tun. So identifiziert Gott den Pfad, auf dem wir wandeln. Aber beachten Sie in der Frucht des Geistes, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Und das Interessante an der Liebe ist, dass es wirklich etwas ist, was man gibt. Es ist etwas, was man gegenüber anderen ausdrückt. Es ist etwas, was von einem herauskommt. Und so geht es nicht nur um das Selbst. Und sicherlich sollten wir unser eigenes Fleisch nicht hassen, im Sinne des Segens des Lebens und des Segens der Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wir sollten tatsächlich sehr dankbar sein für diese Dinge. Aber wir wissen auch von Gottes Geist, dass der Fokus seines Geistes ein ausströmender Geist ist. Und so heißt es weiter, Freude. Und es gibt eine Freude darin, zu wissen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Aber wenn das von einem ausgeht, dann bringt dies auch anderen Freude. Sie ermutigen vielleicht andere irgendwie, sie inspirieren sie. Und das ist es, was ich hervorheben möchte. Wenn Sie in den Früchten von Gottes Geist wachsen wollen, versuchen Sie, Dinge zu tun, die nach außen gerichtet sind. Tun Sie gute Dinge für andere. Und während Sie das tun, fließt der Geist Gottes, das lebendige Wasser, das aus dem Herzen fließt, nach außen. Und so werden Sie sich verändern und Sie werden wachsen. Wenn es um das gehen würde, was Sie versuchen, in sich selbst zu produzieren, dann werden Sie nicht erfolgreich sein. Nicht so erfolgreich, wie Sie glauben, dass Sie es würden. Und es wird ein frustrierender Kampf werden. Aber wenn Sie es so tun, wie Christus es getan hat, und Opfer bringen, wenn Sie es so tun, wie Gott es getan hat, in dem Ausdruck seiner Liebe uns gegenüber, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, um nicht zu verurteilen. Mit anderen Worten, wenn Sie das Prinzip dessen verstehen, was wir tatsächlich durch die Hand und die Praxis Gottes sehen, dass die Taten nach außen gerichtet sein sollen, dann werden Sie wachsen. Und das Leben wird sich verändern. Ihr Herz wird sich verändern. Ihre Gedanken werden sich verändern. Die Art, wie Sie Dinge wahrnehmen, wird sich ändern. Weiter heißt es Frieden. Und so ist es erforderlich, dass Sie friedlich handeln. Friedfertig. Sie haben vielleicht jemanden, der sich mit Ihnen streiten möchte, aber die Bibel sagt uns, eine sanfte Antwort wendet den Zorn ab. Die fleischliche Reaktion auf eine solche Situation bestünde darin, Wut mit Wut zu begegnen. Wir wollen es jemanden mit gleicher Münze heimzahlen, der uns kritisiert oder der uns zurückweist. Manchmal tun Leute einfach so etwas, nicht so sehr, dass das wirklich ihre Motivation und Absicht ist, aber sie reagieren so, weil sie persönlich verletzt sind. Aber so etwas führt nicht zum Erfolg. Was zum Erfolg führt, ist, dass sie, wenn jemand so etwas mit ihnen macht, sie entweder still sind oder Worte sprechen, die Frieden stiften. Sie geben sanfte Antworten, sind langmütig, sie haben Geduld mit dem anderen. Das ist manchmal schwierig, aber Gott sagt uns, dass das eine Frucht seines Geistes ist. Ich habe gelernt, dass Geduld viel hilft und ich mache mir dann bewusst, wie viel Barmherzigkeit und Geduld ich von Gott brauche. Und dann ist es nicht mehr so schwer, geduldig zu sein und dies zu erkennen, wenn jemand dabei ist, ein Problem zu überwinden und natürlich besonders, wenn es ein Problem ist von einem Mitglied in der Kirche Gottes, dass Gott vielleicht in ihrem Leben arbeitet. Aber sie lernen Lektionen. Und vielleicht sehe ich zuerst nicht alles oder die Familie und andere sehen nicht alles, aber im Rückblick kann ich manchmal sehen, wie die Leute sehr wichtige Lektionen gelernt haben. Aber es hat Zeit gekostet. Manchmal brauchen gute Dinge Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Und Gott weiß, dass wir Zeit brauchen. Er gibt uns das Leben und er weiß, was er tut, damit diese Frucht produziert werden kann, die er will. Also noch einmal, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass all diese Früchte tatsächlich nach außen gerichtet sind. Wenn wir auf Gottes Beispiel schauen und wie er seine Liebe zum Ausdruck bringt, wenn wir die Freude betrachten, die ein Teil des Lebens ist, und wenn wir den Segen des Friedens sehen, der eine Frucht des Geistes Gottes ist, eine Frucht des Gehorsams gegenüber Gott. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, gegen all dies steht kein Gesetz. Also haben wir bei all diesem einen anderen Ansatz. Und wenn wir das nicht wirklich sehen und auf eine geistliche Weise verstehen, kann es wirklich frustrierend sein, zu versuchen, in den Früchten des Geistes zu wachsen. Es ist viel besser, sich nicht auf sich selbst zu konzentrieren, sondern diese Dinge anderen zu erweisen. In der Kirche Gottes, unter Geschwistern und in der Familie haben wir Beziehungen und wir begegnen Menschen, sind die unmittelbaren Gedanken und Reaktionen, die wir haben, keine physischen Reaktionen, sondern sie sind von Gottes Geist geleitet. Vers 24 heißt es, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Und das ist genau das, was geschieht. Es ist eine Art Kampf. Es ist etwas, wo man vielleicht gerade Fortschritte macht und plötzlich wird man wieder herausgefordert. So heißt es, Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und so ist eine der Realitäten von Gottes Geist, der in uns wirkt, Geschwister, dass es real ist. Es ist ein Teil unseres Geistes und es ist ein Teil des Geschenks, das Gott uns gegeben hat. Und es ist auch dieser Geist, der in uns ist, als eine Garantie oder ein Versprechen, das uns Gott gegeben hat. Wir leben in einer Welt, in der die meisten Menschen sich den Geist vorstellen als eine Art von Rauch oder Hauch, etwas, das keine Struktur hat. Aber die Bibel zeigt den Geist nicht auf diese Weise. Sie stellt Gottes Geist als eine Kraft dar. Jesus sagte seinen Jüngern, dass ihnen Macht gegeben würde. Und weil in der Kirche Gottes so oft die Redewendung gebraucht wird, dass es die Kraft des Geistes Gottes ist, neigen wir dazu, sie so zu definieren. Aber die Bibel spricht auch von der Kraft, die Gott geschaffen hat, und zwar durch seinen Befehl und durch den Geist Gottes. Die Bibel sagt uns, wie wir gelesen haben, dass Verständnis von Gottes Geist kommt. Und so ist es eine Kraft, unsere Augen zu öffnen und uns in gewisser Weise eine völlig neue Dimension vorzustellen. Eine andere Dimension als die physische Welt, die wir sehen. Aber diese Dimension ist auch sehr, sehr real. Beachten wir in 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5. Paulus offenbart hier, das was physisch ist, ist vorübergehend und was wir nicht sehen, das ist ewig. In Vers 1 heißt es, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, diese Hütte, dieses irdische Haus, das physische Leben, nun, es ist physisch, es ist kein Lufthauch, nicht etwas, was nur herumwirbelt oder Staub, den man aufwirft. Nun, wir werden zu Staub werden, aber wir wurden erschaffen und wir wurden nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Und da ist tatsächlich ein Körper. Und der Körper, den wir besitzen, ist ein Abbild unseres Schöpfers. Wenn also dieses Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Und so ist das ebenfalls nicht nur ein Windstoß oder irgendeine Art von Leben in einer Weise, die sich nicht auf die Dinge beziehen würde, die wir erfahren können. Gott bereitet uns vor. Aber er sagt, wir haben einen Bau, wir haben ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Vers 2, denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Und so werden wir buchstäblich einen Geistleib haben, so wie Gott einen hat. Die Bibel beschreibt das, ebenso wie Christus einen Geistleib nach der Auferstehung hatte. Er erschien seinen Jüngern. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther Kapitel 15, dass er über 500 Geschwistern erschien, auf einmal. Und er erschien ihnen nicht als eine Art von Hauch oder Luft oder als eine Rauchwolke. Er erschien Thomas nicht auf diese Weise. Aber dennoch war er Geist. Er war zu diesem Zeitpunkt unsterblich. Er war zu seinem Vater gegangen und von seinem Vater empfangen worden. Und wir wissen, er erfüllte eine Zeit der Unterweisung, um den Grundstein für den Anfang der Kirche Gottes zu legen. Aber sie sahen ihn, was ich in Apostelgeschichte Kapitel 1 nicht gelesen hatte. Sie sahen ihn aufsteigen in den Himmel. Wenn wir also über den Geist sprechen, schauen wir uns an, was die Bibel dazu sagt. Und es ist nicht meine Absicht, in dieser Predigt all die vielen Schriftstellen zu betrachten, aber wenn man das tut, erkennt man, dass der Geist etwas ist, mit dem wir nicht wirklich vertraut sind. Nicht so, wie wir Materie und etwas Physisches betrachten können, das wir uns vorstellen können, und dennoch ist das eine Realität. Und Gottes Geist erfüllt seine Schöpfung. Und Gottes Geist ist eine Kraft. Aber es stimmt auch, dass Gott selbst Geist ist. Gott ist Geist. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Wissen Sie, in unseren offiziellen Glaubensgrundsätzen der Living Church of God haben wir eine sehr kurze Erklärung und es war immer die Absicht, dass die Erklärungen kurz sind. Sie geben lediglich eine Art Einführung und es spricht ja auch vom Heiligen Geist. Und dort heißt es in den Glaubensgrundsätzen, da steht auf Seite 2, Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist die Substanz, die Gedanken, das Leben und die Kraft Gottes. Er ist kein Wesen. Das ist wichtig zu verstehen. Manche Menschen möchten in gewissem Sinne vom Geist Gottes sprechen, als wäre er nur ein Hauch. Aber der Geist zeigt auch, wer er ist. Und das heißt, er ist kein Wesen. Der Geist ist in dem Vater und dem Sohn innewohnend und geht von ihnen aus in das gesamte Universum. Und als Schriftstellen werden genannt 1. Könige 8, Vers 27, Psalm 139, Vers 7 und Jeremia 23, Vers 24. Durch den Geist hat Gott alles erschaffen, 1. Mose 1, Vers 1 bis 2 und Offenbarung 4, Vers 11. Er ist die Kraft, durch die Christus das Universum erhält, Hebräer 1, Verse 2 bis 3. Er wird allen gegeben, die ihre Sünden bereuen und getauft wurden. Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 39. Und ist die Kraft, Apostelgeschichte 1, Vers 8 und auch 2. Timotheus 1, Verse 6 bis 7, durch die alle Gläubigen zu Überwindern werden können. Und das wird gezeigt, und wir schlagen das dann auf, Römer 8 und Vers 37. Und natürlich wird die Verheißung für Überwinder in Offenbarung 2, Vers 26 und 27 beschrieben. Und so möchte ich jetzt diese Erklärung noch einmal lesen, ohne die Schriftstellen, damit wir die Bedeutung begreifen. Es heißt, der Heilige Geist wird allen gegeben, die ihre Sünden bereuen und getauft wurden, und ist die Kraft, durch die alle Gläubigen zu Überwindern werden können und zum ewigen Leben hingeführt werden. Denn sehen Sie, Geschwister, das ist es, wie Gott in unserem Leben wirkt. Wir betrachten Dinge physisch und wir messen Dinge physisch, und so beginnen wir, diese Dinge als Standard zu verwenden. Und manchmal betrachten wir auch unsere Verbindung zu der Kirche und die Dinge, auf die wir uns konzentrieren, auf physische Weise, besonders im Hinblick auf das Wachstum als Christen, aber dadurch verfehlen wir das Ziel. Wenn man versucht, etwas zu erreichen und man bekommt ein Werkzeug dazu, dann ist es sehr wichtig zu wissen, wie man es benutzt. Und jemand, der weiß, wie man das Werkzeug benutzt und wie man es effektiv nutzt, wird nur durch die Kraft des Werkzeugs begrenzt. Und das Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, ist die Kraft des Universums. Und so ist die einzige Einschränkung, die wir tatsächlich haben, die, dass wir lernen müssen zu wachsen, um es zu benutzen, um den Glauben zu haben. Aber wir haben die Kraft erhalten, uns buchstäblich zu verändern. Beachten Sie das, wenn wir hier weiterlesen, 2. Korinther Kapitel 5, der letzte Teil von Vers 1 nochmal. Wir haben ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Vers 4, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen. Wir müssen verstehen, dass das Leben, das wir haben, und die Gaben, die wir bekommen haben, auch wenn das wundervoll und eine schöne Sache ist, es kann nicht verglichen werden mit dem, was auch Paulus gezeigt hat, mit dem, was Gott für uns auf Lager hat. Ich liebe es, wie es hier beschrieben wird, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsschriftstellen, dass wir überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Dieses Fleisch und Blut wird nicht weiter existieren. Es wird verschlungen werden von etwas so viel Mächtigerem, so viel Größerem, das einfach alles übernehmen wird. Das Sterbliche wird verschlungen werden vom Leben. Vers 5, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Und Geschwister, so sollten wir niemals beschämt sein. Wir können immer mutig sein und können Gott bitten, zu erfüllen, was er in unserem Leben tun will. Sei es, unser Herz zu verändern, sei es, zu lernen, mehr zu geben, zu lernen, wie man anderen hilft, wie man teilt, wie man anderen Freude bereitet, oder ob es darum geht, Freundlichkeit oder die Früchte des Geistes zu lernen. Das sind die Dinge, auf die Gott uns vorbereitet hat. Es ist das, was er will. Und so sollten wir niemals davon abrücken, ihn im Gebet darum zu bitten. Wir sollten niemals aufhören, ihn zu bitten, auch wenn wir gerade vielleicht in einer Situation sind, in der wir uns plötzlich herausgefordert fühlen. Haben Sie keine Angst zu sagen, Vater, hilf mir, auch wenn es nur ganz informell in Ihrem Herzen ist. Vater, sei mit mir. Und wir denken vielleicht, ist diese Annäherung wirklich respektvoll? Aber tatsächlich war es Gott, der seinen Dienern sagte, wenn ihr vor die Könige und Richter berufen werdet, bereitet euch nicht vor, macht euch keine Sorgen darüber. Was du brauchst, wird dir in dieser Stunde gegeben werden. Und wissen Sie, so oft sagen wir und denken, wir müssen dies und das tun, wir müssen unseren Teil tun. Aber es gibt Zeiten, Geschwister, in denen das Einzige, was übrig bleibt, das ist, dass wir auf Gott vertrauen. Es gibt Zeiten, wo wir einfach nur anerkennen müssen, dass wir ihn brauchen. Und Gott wird für uns da sein. Er hat es versprochen, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir vor Behörden gerufen werden, wo wir zur Rede gestellt werden, denken wir darüber nach und sollten wir unseren Beitrag dazu leisten? Ich denke, das sollten wir schon tun, vor allen Dingen, wenn wir im Voraus wissen, dass eine solche Situation bevorstehen wird. Aber in einer solchen Situation haben wir dann weder die Kontrolle noch eine Vorstellung davon, was kommen wird. Und Gott sagt dann, mach dir keine Sorgen, sei nicht gestresst, vertrau mir. Denn es heißt, nochmal in Vers 5, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Ein Unterpfand ist eine Anzahlung. Mit anderen Worten, Gottes Geist in uns und die Tatsache, dass er uns dieses Werkzeug gegeben hat, Geschwister, ist auch der Beweis und die Ermutigung und die Stärke, die uns dazu ermutigen soll, sie zu benutzen. Und so handelt dieser heutige Tag buchstäblich von der Offenbarung an die gesamte Menschheit, dass Gott in einem geistlichen Bereich lebt und diejenigen, die er beruft, denen gibt er die Kraft aus diesem Bereich, um ihr Leben zu verändern. Und dieses Versprechen ist ein Teil davon. Aber Geschwister, diese Verheißung kommt, indem wir Gottes Söhne sind. Beachten Sie im Römerbrief, wie es in unseren Glaubensgrundsätzen heißt, wo auf den Römerbrief Bezug genommen wird. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Paulus dort ausgeführt hat, wie es ist, von Gottes Geist geleitet zu werden. Mit anderen Worten, wie benutzen wir Gottes Geist? Und in Römer Kapitel 8, ich lese nicht den Teil, wo es von den Problemen unserer fleischlichen Wesensart spricht und von den Hindernissen. Es sagt uns in Vers 8 in einer Zusammenfassung, und ich möchte Sie auch ermutigen, Kapitel 7 zu lesen, wo Paulus sagte, dass er Freude am Gesetz Gottes hat, gemäß dem inwendigen Menschen. Aber er erkannte und sah, dass ein anderes Gesetz in seinen Gliedern streitet, das gegen das Gesetz des Verstandes ist. Und er erkannte, dass seine Rettung nicht durch Selbstdisziplin oder irgendwas anderes in ihm selbst geschehen kann. Seine Rettung, was ihn befreien würde, war Jesus Christus. Es geschah durch Gnade, durch Gottes Barmherzigkeit. Hat er denn aufgegeben? Hat er gesagt, ich habe keinen Anteil daran? Nein, denn Sie können auch in der Schrift lesen, wo Paulus sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und es sagt uns auch, wenn ein Mann läuft in einem Rennen, dann läuft er mit ganzer Kraft. Und wenn er kämpft, kämpft er mit aller Kraft. Wie Herr Armstrong uns sagen würde, wenden Sie sich im Glauben an Gott, kämpfen Sie so, als ob alles von Ihnen abhängen würde, aber vertrauen Sie auf Gott und bitten Sie ihn, weil alles von ihm abhängt. Mit anderen Worten, wir tun alles, was wir können, aber dann vertrauen wir auf Gott, als ob alles von ihm abhängt. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, weil niemand von uns sich selbst retten kann. Alles, was wir tun können, ist, Gott unser Herz zu zeigen, ihn in unserem Leben wirken zu lassen, ihn die Frucht in unserem Leben hervorbringen lassen, die er in uns sucht, indem wir uns ihm hingeben und unterordnen, indem wir uns ihm nähern. Und Geschwister, wie er in unserem Leben wirkt, die Erfahrungen unseres Lebens, unsere Erfahrungen auch in der Kirche Gottes, alle Situationen, sei es bei unserer Berufung oder unserer Situation im Leben, all diese Dinge wusste Gott und er weiß es auch im Moment. Aber er bereitet uns weiterhin vor. Manchmal ist es schwer für einige, die spät in ihrem Leben berufen wurden, zu erkennen, dass sie vielleicht nur ein paar Jahre leben werden. Aber es war Gott, der diese Entscheidung traf. Und er sah etwas in ihnen, das er suchte. Vielleicht hat er zugelassen, dass sie eine gewisse Zeit physisch etwas durchmachen, um bestimmte Lektionen zu lernen. Aber das Wichtigste ist, dass wenn wir über unsere Errettung sprechen, dann ist diese Erlösung von Gott und weil wir eine Beziehung zu Gott haben. Und so lesen wir in Vers 9, Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Und dieser Geist ist uns durch die Verheißung gegeben worden. Und die Gewissheit, die wir haben, ist der Bund, den wir bei der Taufe eingegangen sind. Gott sagte, es ist ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, das er gegeben hat. Und Geschwister, es ist ein Versprechen, das er einhalten wird. Das heißt weiter, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Heißt das dann, dass wir immer gerecht sind? Nein, es heißt, dass das, was in uns passiert, in unserem Leben, Dinge sind, die gerecht sind. Und das wird weitergehen. Das ist ewig. Vers 11, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Denn Gott wirkt in unserem Leben. Mit anderen Worten, unser Leben beginnt, ein Tempel des Geistes Gottes zu sein. Und wir ordnen uns ihm unter und sind uns dieser Beziehung bewusst. In Vers 12 heißt es, so sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Der Fokus dieses Tages heute ist die Offenbarung, dass Gott seinen Geist gab. Er offenbarte tatsächlich den Sadduzäern gegenüber und der damaligen Welt die Wirklichkeit einer Geistwelt. Er offenbarte seinen Dienern, dass der Geist und die Kraft Gottes ein innewohnender Geist in ihnen sein würde. Er offenbarte ihnen, wie sie sich verändern konnten, wie sie bekehrt werden konnten. Christus sagte zu Petrus, wenn du dich dereinst bekehrst. Und ich glaube nicht, dass Petrus diese Worte überhört hat und nicht viel darüber nachdachte. Aber als er darüber nachdachte, kam er zur Erkenntnis, dass Gott ihn gebraucht, um zu verstehen, dass die Bekehrung stattfindet nicht aus dem Fleisch, sondern durch den Geist Gottes. Und wenn sie erfüllen werden, was Gott in ihrem Leben tut, dann deswegen, weil sie sich auf dieses Werkzeug konzentrieren. Es wird sein, weil sie verstehen, dass das, was Gott getan hat, ist, die Schuppen von ihren Augen zu entfernen. Er hat ihnen geholfen zu sehen, und nachdem ihnen solche Sehkraft gegeben wurde, benutzen sie sie. Schließen sie nicht ihre Augen, legen sie sich nicht schlafen, gebrauchen sie sie. Sie studieren, sie schauen in sein Wort und sie betrachten das Leben. Sie versuchen zu verstehen. Und sie tun dann, was Gottes Knecht David tat, als er Gottes Gesetz las und sich sehr darüber freute. Und dann meditierte er auch darüber und er kam im Gebet zu Gott, kam Gott nahe und war immer sehr darauf bedacht, dass Gottes Geist ein Teil von ihm ist. Als er sündigte, sagte er, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Denn er verstand, dass Gott so sein Leben berührt hatte und ebenso berührt er so unser Leben. Also denke ich, es ist sehr wichtig, dass wir es verstehen, denn wir sind aus einer Welt herausgekommen, die es nicht versteht. Manche Leute benutzen viele Worte und sprechen davon, den Geist zu bekommen, und sie sprechen in verschiedenen Sprachen oder Zungen, wie auch immer sie es bezeichnen möchten, aber das ist nicht von Gott. Aber für diese Leute ist es das, was sie erleben wollen, und es gibt andere Menschen, die es auf eine ganz andere Weise sehen. Aber sie verstehen nicht, was Gott uns offenbart hat. Nämlich, dass der Geist Gottes etwas ist, was Gott in uns und in die Geschwister gelegt hat, dass er ein Werkzeug dazu ist, dass wir wachsen können. Er ist ein Werkzeug, um das wir bitten und beten können, dass Gott es in unserem Leben erweitert und durch uns durchströmen lässt. Denn buchstäblich, wenn wir geben, wenn wir Gottes Geist benutzen, dann werden wir wie zu einem Fluss. Jesus Christus war ein Fluss lebendigen Wassers. Wenn wir einfach diese Vorstellung nachahmen können, dann wird uns dieses Konzept dabei helfen, in Gottes Augen viel wohlgefälliger zu sein. Das wird uns helfen, unsere Berufung zu erfüllen. Und es wird uns helfen, Geschwister, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland wohlgefällige Diener zu sein.